Wunderbar. Es freut uns, dass wir hier unter euch sein dürfen. Für die, wo mich nicht kennen, ich sage mal, ich sehe viele bekannte Gesichter. Die Namen kommen mir aber nicht immer in den Sinn, das tut mir sehr leid. Ich sehe aber auch einige, die nicht mehr so bekannt sind. Darum ganz kurz auch ein klein bisschen zu uns. Wir sind erstmal sehr dankbar für die 8 Jahre, die wir schon in Panama haben dürfen. Andrea, meine Frau, die ist bei den Kindern und unsere Kinder sind auch dort. Und ja, wir sind sehr dankbar für euch als Gemeinde, für Leute wie euch, die mit uns mitgehen im Gebet, aber auch im Geben. Und auch wie Gott uns auch die letzten 8 Jahre da durchgetragen hat. Da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Es waren nicht immer einfache Zeiten, aber das Schöne an den nicht einfachen Zeiten ist, dass man da Gott ganz besonders erleben darf. Also die kann ich euch nur empfehlen. Auch wenn ich keine von denen wiederholen möchte. Bevor wir ins Thema einsteigen, einfach noch ganz kurz ein kleiner Panama-Ausflug, auch dass ihr ein bisschen so einen Hintergrund habt von dem, wo wir drin stehen. Mehr dazu dann am Mittwoch, da komme ich noch dann dazu. Aber das hängt doch ganz stark auch mit dem, was ich heute sagen werde, auch unsere Arbeit, wo wir da sind. Hier Panama, das Norbergebiet da im Westen, da leben wir oder haben wir gelebt und jetzt sind wir ein bisschen weiter draußen. Panama, ein Land von sehr vielen Kontrasten. Also die Hauptstadt, da gibt es Hochhäuser, das seht ihr hier nirgends in Deutschland. So Strände, wo auch sehr schön sind. Also wer uns mal besuchen möchte, ist da herzlich willkommen. Es gibt auch Urwald. Und das, was mir sehr gefällt und wo wir auch jetzt 6 Jahre gelebt haben in den Bergen, aber eben mitten in diesen Bergen, in diesem Reichtum eigentlich auch von der Natur her, da gibt es sehr viel Armut. Und das ist da, wo wir unterwegs sind, bei den Nabe. Nabe ist ein indigener Stamm, das sind so richtige Indianer, sagt man aber heute nicht mehr, das ist eher so ein bisschen verächtlich. Weil die Nabe ist der größte Volksgruppe in Panama. Ist übrigens nicht Nabe, wie viele dann lesen. Das Ä ist kein Ä, das ist ein A. Ja, das ist Nabe. Und was uns schon sehr beschäftigt, nicht nur, dass es viele Nabe sind, das sind doch fast 440.000 insgesamt, aber es sind eigentlich hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Also Durchschnitt ist 14. Da wächst eine Riesengeneration heran, wo ich mich frage, was haben die für eine Zukunft? Ihre Eltern sind schon hoffnungslos, ihre Eltern haben schon keine Perspektive. Wir haben viele Probleme in dem Sinn, immer weniger Erträge. Die sind Bauern, die haben aber jedes Jahr weniger Erträge. Missbrauch, AIDS, Krankheiten, schlechte Bildung. Und das bewegt uns schon auch, gerade auch, weil wir selber kleine Kinder haben. Und da fühlt man sich manchmal schon so wie vor einer Flasche, die ausläuft und man hat nicht genug Finger, um alle Löcher zu stopfen. Und ja, da bewegen wir uns, sind da viel unterwegs. Wenn es so Straßen hat, fängt es bei mir der Spaß an, bei der Andrea hört es auf. Sie ist dann darum auch häufig dann draußen, macht ein Video, weil sie nicht da, die kritischen Abschnitte will sie nicht dabei sein. Hier war so ein Hang, wo das Auto drohte, ein bisschen abzurutschen, aber wir haben es dann doch geschafft. Und unser Schwerpunkt, einfach mal ganz kurz, ist es, dass wir gemeinsam mit Einheimischen in Teams da, wie wir so schön sagen, aber das ist wirklich nicht einfach eine Floskel, wir wollen da Hoffnung bringen. Es ist krass, was Hoffnungslosigkeit bei Menschen auswirkt. Und da brauchen wir erstmal Hoffnung, gerade auch von Gottes Wort her. Aber auch, wir sagen, wir wollen prägen, wir wollen begleiten. Das wird auch heute ein bisschen das Thema sein. Und wir wollen Dinge in Bewegung setzen, dass die Christen sich nicht auf ihre Gemeinde fokussieren, was sehr häufig passiert. Wir sind so auf unsere Versammlungen, auf unser Programm fokussiert. Sondern dass jeder Christ, weil davon hat es ganz viel in Panama, seinen Auftrag sieht, ich bin Licht. Ich will da draußen meinen Gott widerspiegeln. Im Moment, und das ist unser größtes Anliegen, damit schließe ich jetzt schon den Werbeteil vor der Predigt, oder? Ein großes Anliegen ist, dass Gott uns mehr Leute schickt. Da könnt ihr wirklich mit uns beten, da sind wir sehr dankbar, wenn ihr da mitbetet. Und wenn euch beim Beten Gott sagt, du bist auch dran, dann komm bitte mit uns nach Panama. Ja? Also wir brauchen da Ingenieure, Praktiker, Theologen, Leute, die Bauern sind, also wir können alles Mögliche brauchen, aber natürlich braucht es einen Ruf. Und dass auch die Gemeinde sagt, wir schicken euch. Aber da beten wir ganz fest für Leute hier, aber auch aus Panama, um da wirklich, das habt ihr noch gar nicht gesehen, wo Gott uns Leute schickt, um wirklich da noch viel mehr in Bewegung zu setzen. Und auch natürlich Leute, wie auch eure Gemeinde hier und einzelne auch von euch hier, wo uns unterstützen, damit diese Arbeit weitergehen kann. Das ist immer wieder das Tolle, wo ich wieder Leuten sage, nicht jeder ist gerufen, in die Mission zu gehen, in die Ferne. Aber jeder kann Teil sein, indem er betet und auch finanziell mitgibt. Da sage ich, investiere da. So wie andere Aktien anlegen, können wir Christen sagen, wir legen unser Geld in die weltweite Mission an und sammeln uns da Schätze im Himmel und sind auch da Teil davon. Impactando Vidas, das wird unser Bericht sein. Das wird diesen Mittwoch sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe jetzt nichts gehört vorher, aber ich denke schon, gell? Um 7:30, da seid ihr ganz herzlich eingeladen. Da nehmen wir euch so richtig mit nach Panama. Wollen euch einerseits ganz viele Bilder zeigen von den letzten 8 Jahren. Ein bisschen auch einen Überblick nochmal zeigen, wo was ist, wo wir dran gewesen sind. Auch ein bisschen uns beschäftigen damit, warum ist das so schwierig? Warum sind die Narbe so arm? Warum gibt es diese Armut? Das trifft übrigens auch in viele Länder in Afrika zu. Der Kolonialismus, wo bis heute noch eigentlich da bemerkbar ist. Und ja, und die Frage auch, wollen wir in diesem Umfeld, wo sehr schwierig ist, ein Segen sein? Wie wollen wir in diesem Umfeld etwas bewirken? Auch was eine Herausforderung ist, aber eine ganz schöne Aufgabe. Da seid ihr ganz herzlich eingeladen, da am Mittwoch mit uns nach Panama zu gehen. Und damit kommen wir jetzt zum Thema von heute. Und das, wie ich schon angedeutet habe, ist das ganz eng mit unserem Dienst verwoben. Also es ist so ein bisschen, hat mit meinem Lebensmotto zu tun. Da ist immer das Schöne, wenn man in eine Gemeinde geht, wo man so dann und wann predigt, da kann man so richtig einfach aus dem Vollen schöpfen in dem Sinn, dass man einfach sagt, wo ist jetzt das Thema, das mir richtig am Herzen liegt. Und das ist heute das, ein Leben, das Spuren hinterlässt. Letzten August haben wir einen Kongress gehabt für junge Erwachsene, haben da den zusammen mit jungen Narbe organisiert und wo wir dann über das Thema geredet haben, kam dann so der Titel Llamados a Impactar. Und das, leider kann man das Wort nicht so richtig übersetzen, da komme ich dann noch dazu. Aber wir sind zum Prägen berufen, sage ich mal, ein bisschen oberflächlich übersetzt. Darüber haben wir auch in unserem letzten Rundbrief berichtet, wer den noch nicht bekommt, der kann sich da gleich jetzt auch mit diesem QR-Code einklicken, wenn er will. Aber wir haben auch noch unsere Gebetskarte, da könnt ihr dann auch diese mitnehmen, da findet ihr die Daten auch. In diesem Newsletter haben wir auch schon darüber geredet, über das Wort, Anfang Dezember haben wir das geschickt. Was heißt Impactar? Impactar heißt nicht, dass ich jetzt einfach für irgendetwas man sagt manchmal so, das hat mich jetzt getroffen. Aber häufig werden wir getroffen und es ändert sich trotzdem nichts. Kennt ihr das? Passiert mir immer wieder. Man ist kurz betroffen und nachher geht's weiter. Also Impactar ist schon etwas, wo etwas zusammenknallt, das ist der Impacto, ja? Aber es bleibt nicht gleich, es bleibt was nachhaltig verändert, ja? In dem Sinne. Ist natürlich jetzt eher negativ. Es kann manchmal auch passieren, dass etwas Großes passiert, oder man meint, es ist etwas Großes gewesen, aber es verändert nicht. Es gibt keinen Impacto. Hier im Bild seht ihr das da? Nee, seht ihr nicht. Naja, gut. Im Bild würdet ihr mein Auto sehen, das in einem Graben liegt. Da habe ich kurz angehalten an der Straße, habe was gekauft. Wir waren lang in den Bergen unterwegs, ich war müde und habe da auf so eine Brücke angehalten. Wo ich losfahren wollte wieder, habe ich vergessen, also ich sah nur Beton, also es war die nächste Brücke, so eine für Autos zum Drüberfahren über den tiefen Wassergraben. Und ich habe nicht gesehen, dass eigentlich da vor mir nichts mehr war und bin losgefahren. Mein Beifahrer hat laut gerufen, es war dann zu spät. Mein Auto ist in den Graben gekippt, ein Pickup, ein eher hohes Auto. Wir sind dann ausgestiegen, das Hinterrad war etwa so fast 1 Meter, vielleicht 80 Zentimeter in der Luft. War so reingekippt. Es sah dramatisch aus. Einer hat mich dann noch böse angeschrien von der anderen Seite oder so ein bisschen Witzer gesagt, das passiert, wenn man besoffen rumfährt. Ich gesagt, ich bin nicht besoffen. Bin einfach nur müde gewesen. Und das sah dramatisch aus im Sinn, dass es, ja, das Auto war so in der Luft, eine Seite, aber es hat nirgends berührt, weil es so hoch ist. Es hat keinen Impacto gegeben. Wir haben danach ein Allrad reingemacht, 4, 5 Leute hinten auf die Fläche gestellt und dann sind wir rückwärts wieder rausgefahren. Kein Problem. Unser Auto hat keinen Kratzer gehabt. Also es war dramatisch. Ich war im Moment schon ein bisschen, da dachte ich, oh Mann, wieder mal, oder? Eine Seilwinde habe ich zwar im Auto, aber die war ja dann vorne im Loch. nützt dann auch nichts. Aber es war eigentlich nichts. Es war nur viel Geräusch. Es war, sah krass aus, aber es hat nichts berührt bei dem Auto. Es hat nichts gemacht. Und wenn wir von Impacto reden, dann ist schon mehr gemeint, im Sinn, dass da was nachhaltig mich berührt. Hier im Bild habe ich einer, der jemandem die Faust ins Gesicht schlägt. Da bleibt nachher was, da sieht man was. Ist eher natürlich negativ. Aber ich versuche jetzt hier nochmal schnell umzuschalten, mal schauen. Gut. Oder auch, wenn man von Impacto redet, ein weiteres Beispiel, da habe ich jetzt natürlich auch noch schöne Bilder dabei gehabt. Soll ich euch meine PowerPoint also im Stick geben? Nee, komm, wir lassen's. Wir lassen's. Weiß nicht, wer von euch so ein bisschen diesen Wahnsinn verfolgt von den Raketen, die momentan da in die Luft, Elon Musk zum Beispiel raufschickt. Und immer wieder explodiert einfach eine. Also die sind da sehr locker in dem Umgang mit dem, wir versuchen mal und schauen, was passiert, oder? Und da gab es vor ein paar Jahren auch eine größere Explosion, wo der beim Start, diese Rakete ist eigentlich, die hat es verjagt. Und da sind Betonteile durch die Gegend geflogen, ist ein Ackerfeld abgebrannt. Ich habe auch hier ein Foto noch von 6 gekochten Eiern. Also das war ein riesen Impact, ein riesen Impact, der da ersichtlich war. Da war nicht einfach so, dass man sagen kann, ach, da ist ein bisschen was passiert oder hat sich was bewegt, sondern das hat eine große Veränderung da oder ein Impact oder eine Veränderung da zurückgelassen. Und da ist jetzt die Frage, wenn wir auf unser Leben schauen oder uns überlegen, ist die Frage für mich, welche Spuren hinterlasse ich mit meinem Leben? Und es geht nicht um die Geräuschkulisse, die ich um mich herum habe. Es kann sein, dass wir vielleicht ein krasses Leben führen, jetzt wie mein Pickup, wo da krass in einem Loch drin lag und alle denken, boah, aber eigentlich kein Impact da ist. Welche Spuren hinterlasse ich im Leben von anderen? Inwiefern lasse ich mich von Jesus gebrauchen, um für andere Menschen ein Segen zu sein? Und das ist für mich eins von meinen Lebensmottos, sage ich mal, wo das, was Gott dem Abraham sagt, als er ihn beruft, im 1. Mose 12, 2. Da könnt ihr gerne mitgehen. Da sagt Gott dem Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich finde das ein gewaltiger Vers, wo Gott dem Abraham sagt, ich werde dich erstmals groß machen, ich werde dich segnen. Diesen Teil hören wir doch ganz gern, nicht? Wir möchten doch alle irgendwie auch von Gott gesegnet werden. Das ist übrigens ganz viel in der Bibel, bevor Gott uns irgendeinen Auftrag gibt, zeigt uns Gott erstmals auf, was er uns alles gibt. Ich weiß nicht, wie du dein Christsein erlebst, dass du vielleicht denkst, ach, es ist so, ich muss so viel geben. Immer wieder wird was gefordert. Aber Gott beginnt und sagt, ich will dich segnen. Ausgangspunkt unseres Dienstes für Gott ist immer zuerst das, was Gott für uns gemacht hat und macht. Er segnet uns zuerst einmal. Er gibt uns so viel und möchte nicht, dass wir aus dem Leeren heraus oder aus unseren Reserven heraus ihm was geben. Nee, er möchte uns segnen und möchte, dass wir aus dem Vollen schöpfen können von dem, was er uns schon gegeben hat. Spannend ist auch, dass die meisten deutschen Übersetzungen, da weiß ich nicht genau warum, schreiben, und du sollst ein Segen sein. Aber eigentlich ist das Wort im Urtext gar kein Imperativ, also ist gar kein Befehl. Es wäre eigentlich korrekter, so wie es die Zürcher Bibel zum Beispiel übersetzt, wo dann steht, und du wirst ein Segen sein. Wir Christen sind häufig so in dieser Haltung, ach, was muss ich alles, oder? Was muss ich doch alles? Ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Manchmal denkt man schon fast, ich muss fast mehr machen, als Jesus mal für mich gemacht hat. Und sind dann vielleicht so ein bisschen in dieser gebückten Haltung unterwegs. Aber ich glaube nicht, dass das die Idee Gottes ist. Gott sagt, ich will dich segnen, zuerst einmal. Ich will deine Bedürfnisse auch erfüllen. Und dann wirst du aus dem heraus ein Segen sein, weil du so viel von Gott bekommen hast. Das ist wie eine Gießkanne. Die bekommt Wasser rein und gibt von dem Wasser weiter, das in sie reingegeben wurde. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich ein Segen sein? Und da gibt es natürlich viele Aspekte, die wir anschauen können. Ich möchte kurz ein paar Dinge erwähnen, bevor wir dann einen Text, den Timotheusbrief, 2. Timotheusbrief, einen Abschnitt da vertiefen. Zuerst einmal ist natürlich klar, dass wir gerufen sind, wie es Jesus sagt in Markus 16,15, geht in die ganze Welt und verkündigt der Schöpfung das Evangelium, die gute Nachricht. Wir sind gerufen, von Jesus zu reden. Und häufig verbinden wir aber das, unseren Auftrag immer nur mit dem Reden. Und ihr seht jetzt vielleicht mich hier vorne reden und denkt, ach, der Daniel, dem fällt das ja leicht. Ich bin kein Evangelist. Mir fällt das recht schwer, über Jesus einfach so fremde Menschen anzusprechen. Hier in Deutschland, in der Schweiz noch viel mehr. In Panama ist das noch relativ einfach. Da kann man jeden fragen, im Taxi sitze ich da häufig und sage, hey, wie steht's mit Gott bei dir? Und schon haben wir ein Gespräch. Und der schaut mich gar nicht blöd an. Das ist ganz normal, man kann über Gott reden. Hier ist das schon noch ein bisschen anders, da merke ich immer wieder. Unsere Kultur sagt, man redet nicht über Gott. Und leider fügen wir uns diesem Tabu, der da herrscht. Aber wie gesagt, mir fällt das auch nicht immer so einfach. Und doch haben wir diesen Auftrag alle, ob du Evangelist bist und diese Gabe hast oder nicht. Aber was für mich ganz wichtig ist, wenn Jesus zum Beispiel Apostelgeschichte 1,8 davon redet, dass sie den Heiligen Geist bekommen werden und dann seine Zeugen sein werden. Es geht nicht nur so sehr darum, was wir reden. Zeuge zu sein hat auch mit dem, was ich erlebt habe und was ich bin, zu tun. Es geht nicht nur darum, dass ich irgendwie, ein Zeuge hat nicht einen Auftrag, der hat nicht einen Werbeauftrag grundsätzlich, aber der Zeuge redet über das, was er erlebt hat. In dem Sinn geht es auch primär darum, wie bin ich mit Jesus unterwegs? Ich bin ein Zeuge von Jesus. Das hat mit meinem Sein zu tun. Und auch da, wo Jesus in Matthäus 5,16 seinen Jüngern sagt, oder im Vers vorher sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Oder? Über den Vers habe ich schon mal bei euch gepredigt, das ist schon ein paar Jahre her. Ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr müsst euch anstrengen, ein Licht zu sein. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind alle das Licht der Welt. So wie Jesus, so wie Gott Licht ist, sind wir auch gerufen, Licht zu sein. Was für ein Vorrecht. Und dann sagt er aber nicht, er sagt im Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Worte hören. Was sagt er da? Sie sollen eure guten Werke oder Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sie sollen unser Verhalten, unser Leben sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Da bin ich gefordert, mich auch von Gott verändern zu lassen. Weil ich merke immer wieder, ich habe so gewisse Macken, wo eher auf den Teufel hinweisen sie wahrscheinlich als auf Gott. Aber ich bin gerufen, mit meinem Leben ein Hinweis auf Gott zu sein. Was für ein Vorrecht. Und dazu muss ich nicht einmal reden. Habt ihr wieder ein Bild? Oh, jetzt seht ihr alles. Hä? Schauen wir mal, was ihr da seht. Oh, schon wieder weg. Ja gut, wir bleiben hier beim Tee. Wer möchte, kann hier nach vorne kommen, hier mit reinschauen. Hä? Ich will dich zu einem großen Volk machen, und ich will dich segnen, sagt hier der Herr, und deinen Namen groß machen, und du wirst ein Segen sein. Ist ganz spannend, dass hier Gott dem Abraham sagt, ich will deinen Namen groß machen. Und vielleicht schenkt Gott dir, dass du eine gewaltige Karriere machst. Und du denkst, boah, ich hab's geschafft. Das ist übrigens nicht falsch, wenn wir irgendwie auch Karriereschritte machen. Aber Gott sagt, ich will deinen Namen groß machen für was? Dass du da, wo du bist, dass du da ein Segen sein kannst. Dass du da für andere Menschen das Licht sein darfst von Gott für sie. Dass die Menschen deine Werke sehen und dass sie Gott in deinem Leben widerspiegelt erleben dürfen. Und vorher wurden wir gefragt, wie es das mit der Erkenntnis auf sich hat. Und das finde ich ganz, ganz eine wichtige Frage. Wenn ich dich jetzt frage, was ist für dich das Wichtigste in deinem Leben? Lebst du für dieses Motto, du sagst, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich lebe, um für andere da zu sein. Und viele von uns würden vielleicht sagen, doch, das ist mir schon wichtig. Ich finde das eigentlich was Wichtiges. Aber wie kannst du prüfen, ob das, was du glaubst, Realität ist? Indem du schaust, ob das in deinem Leben sichtbar ist. Was du sagst, dass dir wichtig ist. Ich habe hier zum Beispiel ein Bild von unserem Haus nach der Trockenzeit. Wir sind letztes Jahr umgezogen. Ich habe in Panama, wir haben 6 Jahre in den Bergen gelebt. Da wurde ich zum Kleinbauer, habe da einen kleinen Versuchsgarten gehabt, also ja, 2000 Quadratmeter, das war doch ein bisschen was. Habe da alles Mögliche gepflanzt und ich würde sagen, Ich liebe das Pflanzen. Ich liebe das Gärtnern. Seht ihr jetzt was? Ich sehe euch darüber so. Ah, ihr seht's, hä? Gut. Ich merke es an euren Blicken, dass ihr nicht mehr an mich anschaut. Hä? Und wenn ich jetzt euch sage, ich liebe das Gärtnern, was würde man dann erwarten, wenn man jetzt, das war der hinter unserem Haus, dass das dann aussieht nach einer Zeit? Da ist doch eigentlich automatisch zu erwarten, dass irgendwie, dass ich was tut. Dass das in unserem Leben ersichtlich ist. Und es ist ja nicht so, dass ich mich da gedacht habe, ich muss mich jetzt anstrengen, hier einen schönen Garten anzulegen. Es ist meine christliche Pflicht, das jetzt hier zu tun. Nee. Es ist nicht mehr meine Arbeit, sondern mein Hobby. Aber ich habe dann geschaut, wo ich da mal Freizeit hatte, dass ich da was gepflanzt habe. So dass sogar, weil wir nicht so viel Platz haben, sogar auf unserer Terrasse dann die Gurken irgendwo runterhingen. Und die ganze Arbeit, wo das auch beinhaltet, das war für mich nicht einfach Arbeit, dass ich dachte, ich muss jetzt das tun. Sondern das kam aus meinem Gärtnerherz heraus. Das, was unser Herz füllt, das wird immer in Taten ersichtlich. Nicht nur in Worten übrigens, aber auch. Von der Fülle des Herzens redet der Mund. Aber auch von der Fülle unseres Herzens leben wir letztendlich. Weil wir voll sind, das leben wir. Und wenn ich dich frage, was ist dein Lebensmotto? Lebst du dafür, ein Leben zu führen, das Spuren hinterlässt? Frage ich dich nicht nach deiner theologischen Überzeugung, sondern lebst du das wirklich, indem du dich für andere Menschen auch einsetzt, dass du ein Leben führst, wo die Menschen dein Leben sehen und sagen, das sehe ich Gott. Und wenn du noch nicht so weit bist, dass du denkst, es gibt so was zu tun, dass du sagst, Herr, ich möchte mich von dir verändern lassen. Ich möchte nicht ein besserer Christ werden, dass die anderen denken, boah, was ist das für ein Christ, sondern ich möchte mich jeden Tag mehr von dir verändern lassen, dass die Menschen jeden Tag mehr dich in meinem Leben sehen. Wenn wir jetzt davon reden, Licht zu sein, oder ein Segen zu sein, ist auch die Frage, ja, wo ist mein Einsatzgebiet? Du bist vielleicht nicht ein Evangelist. Hast vielleicht ganz andere Gaben. Und da ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir unsere Gaben auch entdecken. Weil Jesus sagt auch, wir sollen, oder die Bibel sagt, Petrus hier zum Beispiel, 1. Petrus 4, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Also die Art, wie du ein Segen sein darfst, ist nicht die gleiche wie von deinem Nachbarn oder von deinem Sitznachbarn oder dein andere Bruder oder die Schwester. Häufig vergleichen wir uns auch da. Denke, oh, der hat's einfach, der kann predigen, der kann ein Musikinstrument spielen. Und mich hat Gott vergessen. Nee. Gott hat jedem von uns eine Gabe gegeben. Egal, ob die in der Gemeinde gewertschätzt wird oder nicht, egal, ob es sichtbar ist oder nicht. Jeder hat mindestens eine Gabe, sage ich mal, bekommen von Gott, die wir für ihn einsetzen dürfen, um für andere Menschen ein Segen zu sein. Es ist interessant, dass man Gerade auch bei den Gaben habe ich bei Jungen häufig gespürt, bin sehr viel mit Jungen unterwegs gewesen, mein ganzes Leben lang. Und gerade das Thema Gaben ging es häufig auch darum, so quasi sich selber zu entdecken, sich selber zu verwirklichen schon fast. Aber bei den Gaben geht es nicht um das. Es geht, wie kann ich anderen dienen? Aber es ist wichtig, dass ich entdecke, was ich für meine Gabe habe. Es hat nicht jeder die Aufgabe, wie derjenige vielleicht, der die Evangelisationsgabe hat, immer rauszugehen und die Menschen auf der Straße anzuquatschen. Das ist ganz wichtig, dass Leute hat, die so diesen Drang haben, ich möchte raus. Und auch wenn wir alle von Jesus reden sollen, da wo wir sind, haben wir ganz verschiedene Gaben und sollen da unseren Schwerpunkt setzen, wenn wir uns für Gott einsetzen. Und dann kommen wir zu dem nächsten Text oder zu unserem Haupttext heute, den ich jetzt auch vorlesen möchte als erstes, hier im 2. Timotheus 2,2. Da könnt ihr gerne aufschlagen und da werden wir uns jetzt ein bisschen vertiefen. Wie gesagt, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Aber bei dem geht es nicht nur darum, was wir reden, auch. Es geht auch darum, was wir tun, ja. Es geht darum, dass wir unsere Gaben einsetzen, aber heute möchte ich einen Punkt hier vertiefen. Und das ist das, was der Paulus dem Timotheus hier auffordert. Und er sagt hier, wir lesen von Vers 1 bis Vers 8, wir werden nicht alles gleich vertiefen, Vers 2 ist so der Schwerpunkt. Aber da sagt der Paulus dem Timotheus, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Bevor wir hier in den Vers 2 einsteigen, wo auch angezeigt wird, genau, ist der Vers 1 ganz wichtige Voraussetzung, auch wieder da. Der Paulus weist den Timotheus hin auf die Gnade. Lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben. Ja? Also der Ausgangspunkt ist wieder, hey, lass dir alle Kraft geben von der Gnade, die Gott gegeben ist. Also wir haben, die Voraussetzung ist immer, dass wir immer total auftanken können, bevor wir loslegen. Lass dir von der Gnade die Kraft geben, die du brauchst. Und dann kommt aber eine ganz klare Anforderung oder Aufforderung an den Timotheus. Und da sagt er, gib das weiter, das du bekommen hast. Gib die Botschaft weiter, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde. Er soll das weitergeben an zuverlässige oder vertrauenswürdige Leute. Gib das weiter, das du bekommen hast. Das ist ein anderer Aufruf, sage ich mal, letztendlich zur Jüngerschaft. Und den finden wir in der Bibel immer wieder. Teilweise nicht ganz so deutlich. Der Klassiker ist, sagen wir mal, Matthäus 28, 18, wo Jesus seinen Jüngern sagt, geht hin und macht zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Und hier erinnert Paulus den jungen Timotheus, der da die Gemeinde in Ephesus leitete, sagt er, hey, lehre nicht nur in der Gemeinde, sondern gib das weiter, auch im Persönlichen, an andere Menschen. Es geht um das weiterzugeben, was jeder von uns empfangen hat. Und es geht dabei nicht einfach, gib eine Anweisung an jemanden. Sondern es geht darum, dass wir das, was Jesus gesagt hat, dass wir Jünger machen, dass wir das in unserem Alltag leben. Und hier wird der Timotheus dazu aufgefordert. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Auch wenn jetzt der Timotheus, sage ich mal, in einer Leitungsfunktion war, können wir das durchaus, jeder von uns, auf unser Leben münzen, in dem Sinn, dass wir uns überlegen, gebe ich weiter das, was Gott mir gegeben hat? Das, was mir vor vielen Zeugen auch bestätigt wurde, dass ich, sage ich mal, in meinem Weg mit Gott schon erlebt habe und gemerkt habe, dass das stimmt. Bin ich da bereit, das weiterzugeben? Ich habe im letzten Gemeindebrief, haben wir dann einen kurzen Abschnitt noch reingemacht, wo ich da mal geschrieben habe, zum Thema von unseren Hibiskusblüten. Und da ist mir einfach, da hat Gott so stark durch mich geredet, wo ich habe, meine Hibiskusblüten hat es gewindet und ich habe denen so einen Stock gemacht, um sie zu stützen. Und ich habe eine vergessen. Die hat keine Stütze bekommen. Die ist dann umgefallen und ziemlich schnell kaputt gegangen. Und diese Stützen, die man jetzt hier in meinem Garten da gar nicht sieht, da ist so ein Stock, wo ich jeder Pflanze da hingemacht habe und wo diese Pflanzen befestigt haben. Dieser ist für gewisse Pflanzen lebenswichtig, um wachsen zu können, um Früchte zu bringen. Und ich glaube, genauso brauchen auch wir Christen solche Stützen in unserem Leben. Genauso brauchst du Menschen, die dich bejüngern. Das haben wir gestern auch schon im Männerabend habe ich das angesprochen. Aber auch wir sind eingeladen oder aufgefordert von Gott, solche Stützen für andere zu sein. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, weiter, sagte Paulus. Es geht hier wie beim Staffellauf, dass man das, was man bekommen hat, diesen Stab, an die nächste Person weiterreicht. Aber es geht auch darum, dass man nicht einfach sagt, ich sag's dir mal und hast du es gehört und dann ist gut, sondern ich schaue auch, dass dieser Stab nicht nur, ich lasse ihn los, sondern ich schaue, dass er wieder ergriffen wird. Und da sehe ich, dass wir als Christen oder ich auch selber immer wieder auch meine Probleme haben mit dieser Aufforderung, die Gott uns da gibt. Es ist nicht optional. Wir alle als Nachfolger Jesu sind alle eingeladen, alle aufgefordert, Jünger zu machen, das weiterzugeben, diese Botschaft, die wir von Gott bekommen haben. Was bei mir häufig der Fall ist, vielleicht geht es dir auch so, was mich daran hindert, ist, dass ich sage, ich habe keine Zeit. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du sagst, ich mache ja so viel für Gott schon in der Gemeinde, im Gemeindeprogramm. Ich habe keine Zeit für Jüngerschaft. Weil das braucht Zeit. Mit Menschen unterwegs zu sein, braucht viel Zeit. Ich habe mir jetzt in dieser Herausforderung von der Zeit, wo man mal wirklich fehlt, habe ich mich entschieden, dass ich auch Leute einfach in meinen Alltag einbaue. Ja? Es geht ja gar nicht darum, dass man einfach nur zusammensitzt und ein tiefes Bibelstudium macht. Wir sind manchmal so theoriefokussiert, dass wir meinen, es geht nur darum, die Birne von dieser anderen Person noch mehr zu füllen. Mit Wahrheiten, die sie vielleicht eh nicht anwendet. Es geht um viel mehr. Es geht darum, dass wir mit unserem Leben dieser Person zeigen, wie lebt man mit Gott. Dass ich mit dieser Person einen Weg gehe, gemeinsam unterwegs bin. Jesus hat viel von Gottes Wort geredet, natürlich. Aber er war hauptsächlich mit seinen Jüngern einfach mal unterwegs. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Und so habe ich gewisse Menschen, die ich bewusst fördern möchte, lade ich die einfach ein. Sag, hey, kommst du mal wieder zu uns zum Abendessen? Oder kommst du mal, ich brauche deine Hilfe, ich gehe in die Berge, wir haben dein Projekt, ich muss noch eins installieren, kommst du mit? Und dann haben wir ganz viel Zeit. Obwohl ich eigentlich keine Zeit habe, aber ich habe ihn ja dabei. Und die Person hilft mir dann noch sogar noch ein bisschen, dass wir vielleicht noch schneller sind. Ich glaube, da müssen wir auch kreativ sein. Wie können wir in der Zeit heute, wo die Zeit häufig eben fehlt, trotzdem diesen Auftrag erfüllen, indem wir Leute in unser Leben reinschauen lassen. Da merke ich noch was anderes. Häufig ist uns das gar nicht so lieb, dass wir sagen, ich möchte eigentlich nicht andere Leute in mein Leben reinschauen lassen. Ich bin kein perfekter Christ. Ich bin es auch nicht. Aber es ist so wichtig, dass wir uns öffnen, weil man lernt viel mehr, indem man mit jemandem unterwegs ist, als wenn man jemandem seine Andacht hört. Und wenn es Dinge gibt in deinem Leben, wo du sagst, hey, da möchte ich nicht, da kann ich nicht Einblick geben, dann ist dringend dran, dass du dir selber jemanden suchst, auch der dich begleitet dass du an dem arbeiten kannst. Aber ich bin total der Meinung, egal wo du mit Jesus schon unterwegs bist, egal wie lange du schon gläubig bist, das Wenige, das du mit Jesus gelernt hast, das kannst du schon weitergeben. Du kannst auch nicht mehr weitergeben, übrigens, als dass du nicht lebst. Wenn du etwas nicht lebst, kannst du das nicht weitergeben. Gib weiter, was du von mir gehört hast, sagt der Paulus, und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde. Timotheus hat das in seinem Leben bestätigt gesehen. Und das soll er weitergeben, nicht irgendeine Theorie. Es waren Wahrheiten, die in seinem Leben von vielen Zeugen, und ich denke auch von seiner eigenen Erfahrung, bestätigt wurde. Das können wir weitergeben. Wir sind in einer Zeit, die uns stark fordert. Wir haben sehr viel um die Ohren, sehr viele Sachen, die uns beschäftigen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht unseren Hauptauftrag vergessen, ein Segen zu sein. Und wir dürfen nicht meinen, dass Segen zu sein oder unsere Mission beschränkt sich auf das Gemeindeprogramm. Morgen, wenn es dann wieder losgeht für die meisten in die Arbeit, da bist du dort berufen, an deinem Ort, wo du bist, ein Segen zu sein. Vielleicht findest du es im Moment besonders schwierig. Denkst, oh Mann, ich fürchte mich vor dem Montag. Oder du denkst, ach, diese Leute da. Genau darum hatte ich Gott dort. Vielleicht denkst du, Gott, es ist nicht gerecht, dass ich das und das durchmache. Aber du kannst genau in dem ein Licht sein. An dem Ort, wo dich Gott gestellt hat. Und nicht immer sind diese Orte so lieblich, so erwünscht von uns. Aber Gott möchte, dass wir da ein Segen sind. Für die, die wir Eltern sind, gilt natürlich das zuallererst einmal für unsere Kinder. Unsere ersten Jünger, unsere erste Gemeinde ist unsere Familie. Dass wir unsere Kinder in diesem Weg führen, den Gott uns geführt hat. Da sind wir stark herausgefordert. Ich merke meine Kinder, die langsam schon ein bisschen älter werden. Die älteste, die Kara ist jetzt 10. Und die kann mich ganz gut darauf hinweisen, wo dann das, was ich sage, nicht übereinstimmt mit dem, was ich lebe, oder? Und da bin ich ganz praktisch gefordert, auch in dem drin, echt zu sein. Eben Gott an mir wirken zu lassen. Aber sie auch in einen echten Glauben zu führen, der nicht nur Theorie ist, der nicht nur da oben ist. Wo diese Erkenntnis nicht nur hier oben ist, sondern wirklich in unserem Leben ersichtlich ist. Für diejenigen, die älter sind, wo vielleicht auch in der heutigen Zeit viel Mühe haben, mit dem mitzukommen in dieser Welt, vielleicht auch sogar in der Gemeinde, man denkt, oh, es ist nicht mehr wie früher. Oder auch sonst, wenn du vielleicht Mühe hast mit gewissen Sachen, es kann ja sein, wir sind alle so verschieden in der Gemeinde. Keine Ahnung, wie es bei euch läuft, also ich habe jetzt hier keine Hintergrundinfos. Manchmal gibt es Sachen, die uns Mühe machen in der Gemeinde und dazu führen, dass wir uns zurückziehen. Dass wir ein bisschen schmollen und sagen, hö, ich mach nichts. Ich gehe noch in die Gemeinde, damit sie sehen, dass ich nicht so happy bin. Und wir vergessen, dass unser Auftrag ist, ein Segen zu sein. Unser Auftrag ist es, egal in welchem Alter wir sind, entsprechend unseren Kräften, Gott fordert nicht mehr, als wir können, dass wir entsprechend dem, was Gott uns gibt, dass wir da, wo wir sind, ein Segen sein können. Mit Jungen habe ich manchmal diskutiert, bei uns in der Schweiz und dann, oder auch sonst von Leuten habe ich manchmal gehört, ach, diesen Sonntag, weiß nicht, ob ich gehen soll. Diese Person, wo da predigt, ach. Und da frage ich mich echt, haben wir Christen verstanden, um was es geht? Es geht nicht nur darum, ob dir die Predigt gefallen wird. Ich gehe auch in Gottesdienst, um für andere Menschen ein Segen zu sein. Es muss nicht jede Predigt mir was ins Herz reden. Das erwarte ich gar nicht, weil sonst, ich kann ja gar nicht so viel umsetzen. Ja. Aber ich gehe in die Gemeinde, auch wegen der Gemeinschaft. Und hoffe, dass Gott mich vielleicht auch da brauchen kann, um andere zu segnen. Und ich werde selber auch dabei gesegnet. Und das ist der Segen auch von der Gemeinschaft, die wir Christen nennen. Dass wir füreinander ein Segen sein dürfen. Und dann gemeinsam rausgehen, jeder in seine Ecke und dort wieder ein Segen sind. Der Paulus fokussiert noch einen weiteren Aspekt. Beim Timotheus sagt, er soll darauf achten, dass er Menschen, nicht irgendjemandem die Botschaft weitergibt oder in Jüngerschaft investiert, sondern Menschen, die auch ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Der Timotheus, der war jetzt ein Lehrer Und darum sagt der Paulus auch, du bist ein Lehrer, also du musst dich auch darauf fokussieren, dass du auch in Menschen investierst, die diese Aufgabe auch machen können. Wenn du in irgendeiner Funktion in der Gemeinde stehst, hoffe ich, dass du einen Jünger mit dabei hast. Das ist echt immer wieder interessant, wie in den Gemeinden gejammert wird, dass man nicht aufhören kann, weil man keinen Nachfolger hat. Kennt ihr das? Hat auch schon mal gehört? Und manchmal ist es, weil wir nicht Jüngerschaft leben. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich in Leute investiert habe, die sind danach abgesprungen. Das hat man nicht in der Hand immer. Das ist mir schon bewusst. Aber wir sind alle in unseren Aufgaben eingeladen und sagen, wenn du der Gemeindekoch bist oder wenn du die Gemeinde am Putzen bist, hey, nimm da jemand mit. Nebst dem, dass es nicht ganz so langweilig ist, wenn man anstatt alleine zu putzen, man macht es gemeinsam und hat noch jemand, der mitkommt. Da kannst du diese Person prägen, man kann Gespräche führen. Nicht nur übers Putzen, auch über Jesus. Oder? Und in diesem Sinn forderte Paulus uns auch auf, ganz gezielt in Menschen zu investieren. Und das heißt jetzt nicht für uns, dass wir sagen, oh, diese Person, nee, da sehe ich keine Zukunft, da investiere ich nicht. Um das geht's nicht. Aber dass wir uns ganz gezielt von Gott fragen, hey, Herr, in wen soll ich mich investieren? Ganz gezielt. Wir alle haben zwei Hände. Ich frage dich, hast du für jede Hand einen Jünger oder eine Jüngerin? Ich frage nicht, Jesus hat 12 gehabt, das ist viel. Wir können mal mit 2 anfangen. Du kannst auch nachher für jeden Finger jemanden suchen, aber fang einfach mal mit, hast du an deinen beiden Händen jemand dabei in deinem Leben, wo Jünger ist im Glauben? Vielleicht auch nur eine Hand. Vielleicht brauchst du selber noch jemanden, der dich an der Hand führt. Das brauchen wir alle eigentlich grundsätzlich. Ich möchte uns alle auffordern, uns das einfach mal zu fragen, in wen bin ich mich am investieren? Wo gebe ich weiter von dem, was Gott mir gegeben hat? Oder bin ich einfach wie die Welt, so ein Christ, der einfach um sich selber dreht und dann meckert, was alles in der Gemeinde mir nicht so passt? Wir sind alle in Gottes Mission. Wir sind alle aufgerufen, Jünger zu machen. Und das ist eine ganz geniale Sache, wenn wir mal entdecken, was es heißt, wo Jesus sagt, es liegt ein größerer Segen im Geben als im Nehmen. Wenn ich als Nachfolger Jesus in diese Welle reinkomme, sage, ich investiere mich in andere. Aber es kostet uns was. Und da ist ganz spannend dieser nächste Abschnitt. Ich habe bis jetzt den Abschnitt schon viel gelesen, kam erst jetzt, wo ich diese Predigt auch vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, was danach kommt. Und ich habe das für mich immer so ein bisschen wie so zwei getrennte Sachen angeschaut. Ich habe immer den Timotheus 2,2 alleine angeschaut. Und ich fand den immer schon faszinierend, den kann man sich übrigens gut merken, oder? Das ist 2,2,2. Ich habe immer wieder Mühe mit Bibelstellen. Aber den zweiten Timotheus 2,2, da muss man sich nur der Tim merken, oder? Und dann der Rest ist alles 2. Aber hier kommt noch ein weiterer Abschnitt, den wir, ich sag mal so kurz überfliegen, wo der Paulus plötzlich von ganz was anderem redet. Und er kommt auf die Sprache, redet da zum einen vom Soldat, der bereit ist, sogar zu leiden. Und er sagt auch, der Soldat, lässt sich nicht ablenken von den Sachen vom Alltag. Der hat einen totalen Fokus auf die Mission, die er bekommen hat. Und natürlich in der heutigen Zeit sind uns vielleicht so Bilder ein bisschen zuwider. Wir wollen nicht so über Krieg und so nachdenken, oder? Aber es geht auch nicht darum, was man zu dem Thema Krieg oder so denkt. Aber hier ist das Bild an sich, finde ich, sehr gut. Ein Soldat, der in eine Mission hat und die erfüllen hat, der denkt jetzt nicht, ob die Frisur sitzt, oder? Der überlegt sich jetzt nicht, ob die Hose genau am richtigen Ort ist. Nee, der hat einen Auftrag. Der lässt sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken. Ein Soldat, der muss damit rechnen, dass das, was er macht, ihn sogar das Leben kosten kann. Und darum frage ich uns alle, sind wir bereit, den Preis zu zahlen, was auch das Jüngermachen kostet? Und ich rede jetzt hier hauptsächlich von unserer Zeit. Ich rede nicht davon, dass es dich das Leben kosten wird, jemand als Jünger nachzunehmen. Für andere Menschen ein Segen zu sein. Aber wenn wir in diesem Trend dieser Welt mitgehen, wo es immer um uns geht, um unsere eigene Wellness, werden wir nie in diese Haltung kommen, dass wir sagen, Herr, hier bin ich, brauchst du mich. Und alles andere ist nebensächlich. Und in diesem Sinn sagt der Paulus, da komme ich dann auch am Schluss nochmal darauf, er sagt, richte, oder er sagt zuerst in Vers 7, denk über diese Dinge nach. Das sage ich, möchte ich auch uns zusprechen. Denk darüber nach. Die Predigt ist hoffentlich heute nicht abgeschlossen, wenn ich fertig bin. Es soll uns noch weiter beschäftigen. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Es geht nicht darum, was der Daniel gesagt hat. Es geht darum, dass der Herr unser Herz öffnet. Und dann sagt der Paulus nochmal, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Wir sollen uns ganz auf Gott ausrichten, auf sein Reich. Und einfach noch ein Gedanke, eine Frage, die mich in diesem bezüglich immer wieder beschäftigt ist, haben wir wirklich begriffen, was für ein Schatz Gottes Reich bedeutet? Und hier können wir uns auch die Frage von der Erkenntnis stellen. Nicht so im Stil, dass wir sagen, ja, ich bejahe das. Haben wir wirklich verstanden, was für ein Schatz Gottes Reich bedeutet? Hier bei dem Gleichnis von Matthäus 13, von Vers 44 bis 46, ganz kurz, da sagt der Jesus, mit dem Himmelreich ist wie mit einem Schatz. Also er vergleicht das Himmelreich, dort wo Gott der König ist, das unsere Nachfolge, beschreibt Jesus hier mit einem Schatz. Und jemand, der diesen Schatz entdeckt, was sagt er da? Der denkt, ach Mann, jetzt muss ich noch diesen Schatz ausgraben. Nee, der hat dann wieder zugemacht, ob das jetzt korrekt war oder nicht, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber der hat alles, was er gehabt hat, mit Mühe verkauft oder traurig verkauft. Nee, da steht, er ging hin mit Freuden, hat alles, was er hatte, verkauft, hat alles weggegeben und gesagt, den Schatz will ich haben. Alles andere war nicht wichtig. Ich frage mich da selber immer wieder. Bin ich bereit, alles für Gott hinzugeben? Und es ist natürlich so eine leicht rhetorische Frage, weil es ist ja nicht so, dass Gott jetzt gerade jemandem konkret sagt, vielleicht auch schon, kann auch mal passieren, sagt, ich möchte, dass du jetzt das Haus verkaufst und das irgendwo in Gottes Reich gibst. Sind wir grundsätzlich bereit, ist Gottes Reich für uns so ein Schatz, dass wir sagen, da möchte ich alles geben. Ich finde das Bild jetzt vielleicht ein bisschen motivierender wie das Bild vom Soldaten, aber es geht genau in das Gleiche. Sind wir bereit, uns ganz auf Gottes Sache zu fokussieren? Oder leben wir einfach ein bisschen ein religiöses Leben, wo wir dankbar sind, dass Jesus für uns gestorben ist, aber eigentlich sagen, Herr, der Rest, ich lebe mein Leben. Wer so lebt, hat nicht verstanden, um was es geht. Und es wird uns immer was kosten. Vielleicht nicht so viel wie jetzt beim Jim Elliot und seinen Kollegen und andere viele Christen, die ihr Leben gegeben haben für Gott. Aber wäre ich bereit, für Jesus mein Leben zu geben? Heute und jetzt? In dem Sinn möchte ich uns nochmal die Frage stellen, ist ein Segen sein, mich in andere zu investieren, ist das mein Lebensstil? Lebe ich nach dem Motto, ich bin gesegnet, um andere Menschen zu segnen? Lebe ich, wie der Paulus den Timotheus auffordert, dass ich sage, ich möchte das, was Gott mir gegeben hat, möchte ich anderen weitergeben? Indem ich zuerst einmal als ein Zeuge lebe. Nicht nur unter dem Druck, dass ich was sagen muss, sondern ich bin ein Zeuge von Jesus. Und in der Fülle des Geistes lebe ich das in der Welt, an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat. Ich bin aber auch ein Licht, gerufen, gute Werke zu tun, die auf Gott hinweisen. Ich setze meine Gaben ein. Und die müssen nicht gleich sein wie die vom anderen. Ich vergleiche mich auch nicht. Ich setze einfach das ein, was Gott in mein Leben gelegt hat. Und bin ein Segen für andere. Und ich bin bereit, auch Opfer zu bringen, um mich in andere zu investieren. Das sage ich, möchte mein Herz, mein Haus und auch meine Agenda öffnen, dass ich andere Menschen begleiten darf, auch persönlich. Und wenn wir uns diese Frage stellen, und mit dem schließe ich jetzt, geht es auch letztendlich um die Frage, wo ist das Zentrum unseres Lebens? Wer steht im Mittelpunkt? Bin ich das? wo Gott und die Sache mit ihm so einfach so ein von vielen Dingen in meinem Leben ist, wenn das unser Leben ist, dann leben wir einfach eine tote Religion. Das ist streng genommen gar kein Christ. Was Gott möchte, ist, dass er und sein Reich im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Und dass wir sagen, das ist so ein großer Schatz, ich bin bereit, alles dafür zu geben. Und ich mache das noch mit Freuden. Und in dem Sinn frage ich uns nochmal, sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen? Haben wir verstanden, was für ein Segen es ist, für andere Menschen ein Segen zu sein? Ich hoffe, dass niemand heimgeht und heute so sich unter Druck gesetzt fühlt, im Sinne von, ach, noch etwas mehr auf meiner christlichen To-Do-List, ich muss jetzt auch noch ein Segen sein. Sondern dass wir sehen, wie viel wir von Gott bekommen haben. Und dass wir aus dem heraus sagen, hey, ich möchte ein Gießkannenleben führen. Ich lasse mich von Gott füllen und ich gebe das weiter. Eine Gießkanne ist nicht gemacht, um Wasser zu lagern. Sie gibt das immer weiter. Der Paulus sagt an Timotheus, denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Das ist der Schlüssel. Je näher wir an ihm dran sind, umso mehr wird unser Herz brennen und erfüllt sein, um für andere Menschen ein Segen zu sein. Und das wünsche ich uns allen. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns dein Wort gibst, das uns ermutigt, aber auch herausfordert. Und du bist ein Gott, der nicht einfach so sagt, ich möchte ein bisschen von deinem Leben, du möchtest alles. Du hast das ganz klar gemacht, Jesus, du hast gesagt, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Aber du hast auch gesagt, dass diese Last, dieses Joch, das du uns auferlegst, leicht ist, weil du mit uns das ziehst. Herr, hilf uns, dass wir mit Freuden uns diesem Joch unterordnen. Dass wir sehen, wie gesegnet wir selber sind und wir sagen, Herr, gebrauche du uns zum Segen für andere. Herr, schenk uns dieses Brennen, nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen, wo wir bereit sind, unser Leben auch größere Opfer zu bringen, dass wir sagen, Herr, es ist wichtiger, als da und dort vielleicht auch in dem vorwärts zu kommen, ich möchte mich in diese Menschen investieren und von dem weitergeben, was du mir gegeben hast. Hilf uns, dass wir diesen Auftrag des Jüngermachens gerade auch ernst nehmen, weil das der Auftrag ist, den du uns gegeben hast, dass wir in andere Menschen das legen, was du in unser Leben auch gelegt hast, Herr. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns mit deinem Geist füllst und dass du uns da hilfst, gemeinsam mit dir diesen Auftrag zu erfüllen, Herr. Amen.